Sie hören einen Podcast der Sendung Bibliotheksdialog aus dem Stadtgespräch von Radio Frei Erfurt.
Autoren, Pädagogen und Komponisten, Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt im Bibliotheksdialog in der Bibliothek des Augustinerklosters zu Erfurt mit Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch, heute wieder mit einem Bibliotheksdialog. Dazu begrüßen wir auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Bad Blankenburg und Rudolstadt.
Herzlich willkommen zum Bibliotheksdialog hier im Augustinerkloster zu Erfurt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lutscheid.
Guten Morgen, Herr Schäfer.
Heute wollen wir uns einer Dame widmen, der einzigen Dame, die in dem Bereich der Autoren und Pädagogen in Erfurt richtig herausragende Bedeutung gehabt hat. Sidonia Hedwig Theunemann, die also auch so hier in der Nähe eigentlich groß geworden ist, in der Gotthardstraße.
Ja, richtig. Sie ist eine herausragende Autorin gewesen. Wir werden vielleicht noch auf eine zweite kommen im Zusammenhang dieser Reihe. Aber heute ist Sidonia Hedwig Theunemann unser Thema. Sie gehört zu denjenigen auch, die durchaus schon erforscht sind, nicht im umfassenden Sinne, aber um die Theunemannin hat es in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder Bemühungen gegeben, das Biografische aufzuhellen, vor allen Dingen aber auch sich mit ihren Texten zu befassen und da vor allen Dingen aus Richtung der feministischen Literaturwissenschaft hat es da zahlreiche Ansätze gegeben, sie auch als eine der Vorkämpferinnen der Frauenbewegung darzustellen. Da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Die Kategorien, die wir heute für solche Dinge verwenden, sind nicht die Kategorien des 18. Jahrhunderts, über das wir sprechen, aber das die Sidonia Hedwig Theunemann eine außergewöhnliche Frau für ihre Zeit gewesen ist und manches auch eingefordert hat, was Frauen in dieser Zeit nicht zugestanden wurde. Das ist ganz fraglos so.
Leider ist sie nur 26 Jahre alt geworden, deswegen ist ihr Werk auch nicht so umfangreich, dass man also da lange große Forschung macht. Das ist also irgendwann erschöpft, aber sie gehört in ihrer Zeit zu den herausragenden Persönlichkeiten, vielleicht zu ihrer Biografie. Ich hatte schon gesagt, sie ist hier in der Gotthardstraße groß geworden und ihr Vater war ein gebildeter Mensch. Und man kann also annehmen, dass sie also auch in früher Kindheit schon rechtzeitig an Bildung herangeführt worden ist mit ihren Geschwistern.
Sidonia Hedwig Theunemann hat ein klein bisschen länger gelebt, als Sie es gerade angedeutet haben. In der Literatur hat sich als Geburtsjahr eingeschlichen 1714. Ja. Das stimmt nicht. Das stimmt nachweislich nicht. Man kann in das Taufbuch der Kaufmannsgemeinde hineinschauen, wo ihre Taufe verzeichnet ist. Und wenn man sich diesen Eintrag anguckt, der vom 16. Januar und eben des Jahres 1711 stammt. Mhm. Also sie ist nachweislich im Jahr 1711 geboren, ist also 29 Jahre alt geworden. Das ist trotzdem sehr früh, ein sehr kurzes Leben. Aber 3 Jahre länger durfte sie eben doch auf der Erde sein. Wie gesagt, am 16. Januar 1711 in der Kaufmannskirche getauft. Man kann annehmen, wie das in dieser Zeit der übliche Fall war eigentlich, dass sie wohl am Tag zuvor geboren worden ist, also am 15.
Herr Lutscheid, Januar. Wie kommt denn diese unterschiedliche Interpretation zustande? Zwischen 1711 und 14 sind ja 3 Jahre. Gab es da 1714 ein Datum, auf das sich alle nachfolgenden Schreiber bezogen haben?
Also das kann ich so nicht beantworten. Ich nehme an, dass in einer der frühen Biografien oder biografischen Artikel im 18. Jahrhundert, das müsste man jetzt mal systematisch recherchieren, ein falsches Jahr genannt worden ist. Und wie das in der Forschung üblich ist, besonders bei Lebensdaten, wird dann einfach abgeschrieben in der Folgezeit. Niemand überprüft das, ob das wirklich so ist. Es gibt ja zunächst mal auch keinen Grund daran zu zweifeln, wenn in seriöser Literatur steht, dass jemand dann und dann geboren ist. Aber wenn man sich eben die Mühe macht und mal schaut, ist denn das wirklich so, dann findet man sie eben nicht 1714, sondern die maßgeblichen Dokumente sagen 1711. Sie haben schon angedeutet, eigentlich nicht weit weg vom Augustinerkloster hat sich ihre Jugend, ihre Kindheit, ihre Jugend abgespielt. Der Vater ist ein durchaus angesehener Mann. Das ist der städtische Notar Paul Nikolaus Zeunemann. Die Mutter ist Hedwig Dorothea, eine geborene Güldemund. Die Familie ist durchaus wirtschaftlich gut gestellt, durchaus vermögend. Sie wohnt auf der Pilse, verrichtet dort zwei Häuser und eine Hofstatt. Und später kommt dann noch das Haus zum Güldenen Schar hinzu, das in der Gotthardstraße gestanden hat, gegenüber dem Alten Schwan. In der Gotthardstraße sozusagen hat sich Kindheit und Jugend der Sidonia Hedwig Zeunemann abgespielt. Was man über ihren frühen Bildungsweg weiß, die biografischen Kenntnisse sind nicht allzu üppig, die man über die Zeunemann hat. Also was man über ihren Bildungsweg weiß, ist, dass sie wohl ab dem 5. oder 6. Jahr die Mägdlein-Schule der Kaufmannsgemeinde in der Johannesgasse besucht hat, wo den Mädchen also elementare Kenntnisse vermittelt wurden. Da Sidonia Hedwig Zeunemann ein sehr aufgewecktes, wissbegieriges Mädchen gewesen ist, nach dem, was man weiß, ist der Unterricht auch vor allen Dingen zu Hause erfolgt, angeleitet durch den Vater. Und er umfasste Gegenstände, die für junge Mädchen in dieser Schicht, in dieser bürgerlichen Mittelschicht, könnte man vielleicht sagen, eigentlich nicht auf dem Programm standen. Das, was die Zeunemann vermittelt bekommen hat, sind eigentlich Dinge, die man eher im adligen oder sogar im hochadligen Bereich vermuten würde. Sie hat also historische und poetische Schriften gelesen, schon als junges Mädchen. Sie hat sich Kenntnis in der lateinischen und in der französischen Sprache angeeignet. Sie hat sich mit Mythologie, mit Medizin und in Naturwissenschaften beschäftigt. All das gefördert vom Vater, nicht so gern gesehen von der Mutter, soweit man weiß, die da eher doch der traditionellen Auffassung zuneigte, dass ein junges Mädchen also das erlernen sollte, was man braucht, um einen Haushalt geordnet führen zu können. Aber glücklicherweise hat der Vater eben da doch sehr viel Vorschub geleistet, diesen Bestrebungen.
Also ich habe da bei Paulus Kassel gefunden, Erfurt und die Zeunemännin, Berlin 1886, ihre Mutter, welche nach alter Art diesen Drang nach Lektüre in einem Mädchen nicht ganz natürlich fand, konnte nicht verhindern, dass das Mädchen selbst in kalten Winternächten, während alles schlief, hinter ihren Büchern saß, dachte und schrieb. Also das war für die Mutter etwas Widernatürliches, dass ein Mädchen also sich so in die Literatur oder in Bücher hinein vergräbt. Das war also außerhalb der Norm.
Ja, das entsprach nicht dem Rollenbild, natürlich, das man von Frauen hatte, die natürlich keinesfalls für gelehrte Studien, für einen Universitätsbesuch, für schriftstellerische Tätigkeit vorgesehen waren. Frauen durften ja auch die Universitäten nicht betreten, beispielsweise sie konnten nicht auf Gymnasien gehen und so weiter. Also Bildung war eine im Wesentlichen unterhalb der adligen Schichten eine Männerdomäne, ganz klar. Und die Mutter ist da jetzt keine außergewöhnliche Erscheinung oder dass man ihr das zum Vorwurf machen müsste, sondern das entsprach den Konventionen der Zeit.
Ich weiß nicht, ob wir Sidonias Musikgeschmack getroffen hätten, aber selbstbewusst gegen vorherrschende Moralbegriffe anzutreten, das können wir mit der Musikauswahl heute zumindest versuchen. Deshalb zuerst Kerstin Ott, Freier Vogel.
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Musik.
Sidonia Hedwig Zeunemann wohnte hier nebenan in der Gotthardstraße gegenüber dem Alten Schwan, brachte sich selbst das Lesen bei und wurde für ihre Zeit eine herausragende Schriftstellerin.
Nun hat Sidonia Hedwig Zeunemann aber nicht nur sich auf Literaturstudium beschränkt, sondern sie hat also auch ihre Erkenntnisse in der Natur vervollkommnet. Sie ist gereist und hat dabei, das hatten wir am Anfang schon mal erwähnt, auch Männerkleider angezogen, um auf dem Pferd zu reiten.
Ja, also das ist sicher das Auffälligste nach außen hin gewesen, wenn man ihr begegnet ist, dass sie also auch im äußeren Erscheinungsbild gegen die Konventionen rebelliert hat, sozusagen. Das ist natürlich ganz klar, dass man viel bequemer auf dem Pferd sitzt, wenn man Männerkleider trägt, als wenn man einen Reifrock anhat oder dergleichen. Und insbesondere, wenn sie über Land gereist ist, und sie hat sehr oft die in Ilmenau verheiratete Schwester besucht, dann hat sie sich in Männerkleidern auf den Weg gemacht. Und es scheint sie auch nicht gestört zu haben, dass das natürlich auffällig war. Das spricht für ein großes Selbstbewusstsein. Also sich sozusagen in der Gesellschaft zu präsentieren, völlig anders als alle anderen Frauen das tun, da muss man schon eine gewisse Selbstsicherheit mitbringen. Wir kennen das ja heute auch. Jeder, der ein bisschen von den Kleidernormen, von den Normen des vermeintlich Normalen abweicht, hat ja immer damit zu kämpfen, dass die anderen das ganz anders sehen. Ja, und da muss man schon mit der Überzeugung an diese Sache rangehen, dass man das für sich durchsetzen möchte.
In dieses Reiseleben hinein fällt auch ein Ereignis, das also mit Ilmenau eng verbunden ist. Sie besucht ein Bergwerk, eine für Frauen, für damalige Zeit eigentlich auch völlig unvorstellbare Idee, in ein Bergwerk einfahren zu wollen. Sie setzt es aber durch, sie macht es und schreibt darüber.
Ja, also wir haben von der Männerkleidung gerade gesprochen, und fast noch spektakulärer ist, dass eine Frau den Wunsch hat, sich mal unter Tage umzuschauen, ein Bergwerk zu befahren. Das darf man sich ja nicht vorstellen als eine Vergnügungstour oder einen Ausflug, den man mal eben so macht.
So ein Erlebnisbergwerk wie heute war
ja,
das
ja nicht. Kein Schaubergwerk, sondern ein aktives. Und da geht es ja auf steilen Leitern nach unten, da ist es dunkel, da ist es nass und kalt, und da kann man natürlich erst recht nicht in Frauenkleidern einfahren ins Bergwerk, sondern da muss man das anziehen, und das ist auch bezeugt, was die Bergleute tragen. Also so musste sie sich da kleiden. Dass das geklappt hat, hängt sicher mit zwei Umständen zusammen. Zum einen mit der familiären Verbindung nach Ilmenau hin, der Mann ihrer Schwester, Gottfried Polycarp Kunert, war Physikus, also sachsen-weimarischer Physikus, also Amtsarzt, könnte man sagen, in Ilmenau, und hat da sicher auch ein Wort mitzusprechen gehabt. Und die Zeunemannin hat enge Verbindungen zu Herzog Ernst August I. von Sachsen-Weimar gepflegt, zu dessen Territorium Ilmenau gehörte. Den Herzog hat sie also mehrfach in Gedichten besungen, und der wird ganz sicher auch eine Aktie daran gehabt haben, dass sie dann in dieses Bergwerk einfahren durfte. Und sie hat das also nicht nur gemacht, um ihre Neugier zu befriedigen, sondern sie hat es in Literatur verwandelt. Sie hat also ein Lehrgedicht geschrieben über das, was sie da erlebt hat, also unter dem Titel »Das Ilmenausche Bergwerk«, dass sie am 23. und 30. Januar 1737 aufgesucht hat. Und darüber hat sie also berichtet. In einer Mischung aus, in der Tat, Beschreibung, sachlicher Beschreibung auch, und natürlich der Deutung dessen, was sie dort erlebt hat. Das Bergwerk ist ja als literarischer Gegenstand bis hin zu Novalis beispielsweise natürlich immer etwas, wo man sozusagen philosophische Erörterungen auch anschließt, weil man ja in die Tiefe der Erde niedersteigt und sich also in einen ganz anderen Bereich begibt und damit selbstverständlich allerlei an Überlegungen verknüpfen kann. Also das ist etwas, was auch literarisch Aufsehen erregend gewesen ist. Nicht nur die Einfahrt in das Bergwerk selbst als praktische Tat sozusagen, sondern auch darüber zu berichten dann in poetischer Form, das hat die Zeitgenossen schon bewegt.
Und dieser Einfahrt in das Bergwerk hat ja auch wohl mehrere Stunden gedauert. Das ist also auch eine körperliche Belastung, der sie sich da ausgesetzt hat, was ihr aber offensichtlich nichts ausgemacht hat.
In dieser Sendung gehen wir der Frage nach, wer Sidonia Hedwig Zeunemann ist. Und Mark Forster stellt dazu die passende Frage, wer bist du?
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Wir setzen den Bibliotheksdialog mit Dr. Lutscheid von der Augustinerbibliothek fort und stellen die Erfurter Schriftstellerin Sidonia Hedwig Zeunemann vor, die im 18. Jahrhundert hier in Erfurt lebte.
Herr Dr. Lutscheid, Sidonia Hedwig Zeunemann ist neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit, sie hat also auch viele Gelegenheitsgedichte geschrieben, aber auch in der Forschung dafür bekannt geworden oder wird anerkannt für ihren Einsatz für die Rechte der Frauen. Das ist natürlich im 18. Jahrhundert, im frühen 18. Jahrhundert etwas, was ja, für uns heute schwer vorstellbar war, auch für die Zeitgenossen wahrscheinlich schwer vorstellbar. Wie kann man denn ihren Einsatz für die Rechte der Frauen fassen? Was hat sie da gemeint? Hat sie Gleichberechtigung gemeint? Hat sie gemeint, dass sie Frauen Bildungschancen bekommen müssen? Oder hat sie gemeint, dass die Frau, die Rolle der Frau in der Gesellschaft völlig anders bewertet werden muss?
Also es geht, glaube ich, zunächst einmal um etwas ganz Elementares, gar nicht schon um die hohen Ansprüche, die Sie formuliert haben gerade, sondern es geht um die Frage, die das ganze 18. Jahrhundert hindurch diskutiert wird, auch publizistisch immer wieder bewegt wird, unter dem Schlagwort oder unter dem Titel, ob die Weiber Menschen sind. Also das ist die Diskussion, die das 18. Jahrhundert führt. Also es ist natürlich eine zugespitzte Frage, aber es ist gar nicht klar, ob man eine Frau in gleicher Weise als Menschen akzeptieren kann, wie man das mit den Männern macht. Also da geht sozusagen das Problem los. Das ist für uns ja heute völlig außerhalb des Vorstellungshorizontes. Und es geht erstmal darum zu sagen, jawohl, Frauen sind natürlich Menschen. Das lässt sich ganz klar beantworten. Und daran schließt sich an, sozusagen einzuklagen, einzufordern, dass man zumindest, ich würde gar nicht vielleicht von Gleichberechtigung und diesen Dingen sprechen, die für uns heute sozusagen das Bild ausmachen, sondern es geht zunächst einmal darum, für Anerkennung zu werben, dass eine Frau beispielsweise denken kann. Das ist eine Forderung oder das ist eine Frage, die zunächst mal geklärt werden muss. Verfügt eine Frau über Verstandeskräfte in gleichem Maße wie ein Mann? Kann sie mit diesen Verstandeskräften bestimmte Probleme durchdringen? Kann sie einen Text genauso lesen wie ein Mann? Das ist umstritten. Also die Männer sind natürlich der Meinung, eine Frau, die Frau hat das kleinere Gehirn. Also die versteht den Text nicht so, wie ein Mann den versteht. Und deswegen ist es auch besser, sie liest gar nicht, weil sie ja doch nicht zu der Erkenntnis kommen kann, die ein Mann hat. Also es geht zunächst mal darum, ganz kleine, ganz elementare Dinge durchzusetzen und zu sagen, also in dem, was die Zeunemann macht, auch unter Beweis zu stellen, also ich kann mindestens so dichten wie ein Mann. Und ich habe die antiken Autoren gelesen und die französischen Schriftsteller und ich habe die verstanden. Ich kann in meinen Texten zeigen, ich habe das verstanden, was dort steht. Und deswegen wäre es an der Zeit, dass ihr akzeptiert, dass wir neben euch zu gleichen oder ähnlichen oder sogar besseren Leistungen fähig sind. Ob man das unter dem Schlagwort der Gleichberechtigung, ich glaube, das ist etwas, was wir 300 Jahre später so sagen. Weiß nicht, wenn man die Zäunemannin gefragt hätte, ob sie gleichberechtigt sein will, ob sie mit dieser Kategorie etwas hätte anfangen können. Es ging um eine Annäherung an die an den Standard der Männer sozusagen und erstmal um die Durchsetzung ganz elementarer Dinge. Man kann das ja in Ihren Texten nachlesen. Ganz kurzer Text, wo das, was ich versucht habe anzudeuten, so zum Ausdruck kommt. Und zwar ist der Text überschrieben auf die gelehrten Frauenzimmer. Schon diese Begriffskombination ist was Ungewöhnliches für das frühe 18. Jahrhundert, ein Frauenzimmer und gelehrt. Also das ist für die Männer nahezu ausgeschlossen. Und die Zäunemannin schreibt, ihr Männer bildet euch nicht ein, als ob Vernunft, Verstand, Gelehrsamkeit und aufgeklärter Sinn sollt euer Eigentum und Erbrecht sein. Nein, wahrlich, der das Firmament gesetzt, der hat das Frauenvolk nichts minder hochgeschätzt und ihnen auch Verstand und Witz verliehen. Es soll wie ihr des hohen Geistes Gaben auch im Besitze haben. Drum muss ihr Lorbeerzweig so wie der eure blühen. Zornet, tobet, lästert, neidet immerhin. Ihr werdet es doch nicht hindern können. Ihr sollt und müsst denselben doch die Ehre gönnen. Drum bildet euch ihr Männer ja nichts ein.
Also klare Ansage.
Klares Programm. Also Frauen können ganz sicher ihren Verstand genauso einsetzen, wie es die Männer vermögen.
Das war jetzt ein Auszug aus dem Buch Poetische Rosen in Knospen, 1738 herausgegeben von Sidonia Hedwig Zäunemann. Und gewidmet war es der Kaiserin Anna Joanowa der Großen von Russland. Mhm. Korrekt so?
So sagt es die Widmungszuschrift, ja, der allerdurchlauchtigsten, großmächtigsten und unüberwindlichsten Kaiserin Anna Joanowa. Joannowna, natürlich, der großen Souveränin aller Reußen, Mutter des Vaterlandes, etc., etc., meiner allergnädigsten Kaiserin.
Wie kam die Beziehung zu dir, zu ihr zustande?
Also ich bin nicht sicher, ob es da eine Beziehung gibt. Widmungen setzen nicht voraus, dass man sich persönlich kennt oder schon mal etwas miteinander zu tun gehabt hat, sondern eine Widmung ist mitunter auch der Versuch, zum einen Aufmerksamkeit für die Publikation zu finden, im besten Fall vielleicht sogar eine Förderung oder eine Unterstützung oder ein Geldgeschenk durch denjenigen, dem man ein Werk widmet. Wenn es ungünstig ausgeht, erzielt es überhaupt keine Wirkung. Also ich weiß auch nicht, ob die Kaiserin das zur Kenntnis genommen hat, dass ihr da was gewidmet wurde.
Wie sich diese Frau mit der Männerwelt auseinandersetzte, würden wir heute als cool bezeichnen. Und cool ist auch der nächste Titel von Mark Forster.
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Im nächsten Gesprächsteil widmen wir uns der poetischen Arbeit Sidonia Zäunemanns zu.
Sie haben jetzt eine Neuauflage dieses Buches zur Hand. Wer hat das aufgelegt jetzt?
Das ist Hofenberg herausgekommen. Das Original dieser Gedichtsammlung, relativ selten. Das ist auch auf dem Antiquariatsmarkt momentan zumindest nicht aufzutreiben. Und damit ist der Zugang zu den Texten natürlich relativ schwierig. Insofern ist es ganz hilfreich, dass man so einen Neudruck jetzt mal gemacht hat, der von sich auch behauptet oder der Verlag behauptet auch, dass das sozusagen eins zu eins dem Original entspricht. Das müsste man jetzt mal überprüfen und gegenlesen am Original, ob dem so ist. Aber auf jeden Fall sind die Texte auf diese Weise leicht zugänglich und es ist eine gute Möglichkeit, wenn man sich für die Zeunemanne nicht nur biografisch interessiert, sondern auch gerne mal wissen möchte, was hat die so geschrieben, einfach da mal reinzugucken.
Ist das jetzt identisch so etwa mit Ihrem poetischen Gesamtwerk? Denn das Buch ist ja recht umfangreich, ne? Ich glaube 400 Seiten oder so.
Mehr, also das Original hat 600 Seiten im 18. Jahrhundert, das hier sind um die 500 etwa im Neudruck, im Neusatz. Ja, das muss man sagen, das ist im Grunde genommen, da nichts weiter zu Lebzeiten zustande gekommen ist, die Sammlung im Grunde genommen alles Veröffentlichten zu Lebzeiten. Eine Werkausgabe könnte man sagen. Geplant war ja eigentlich, das Ganze in der Zukunft fortzuführen. Das hat der frühe Tod der Zeunemannen verhindert. Der Titel sagt das ja schon ein bisschen, poetische Rosen in Knospen. Da meint sie in der Vorrede selbstkritisch so ein bisschen, dass man auch vielleicht als Leser nicht mit allem zufrieden sein wird, was man dort zu lesen bekommt. Wenn man mal in die Vorrede reinguckt, dann steht dort: Rosen wachsen nicht ohne Stacheln, also wirst du auch zuweilen, also der Leser, unter diesen poetischen Rosenknospen einige antreffen, welche mit kleinen Stacheln umgeben sind. Das ist der eine Aspekt und poetische Rosen in Knospen deutet er auch ganz klar an, das ist noch nicht voll erblüht. Die sind noch in der Knospe sozusagen. Das ist ein erster Versuch, eine erste Probe der poetischen Geschicklichkeit der Dichterin, aber für die Zukunft wird sie das Ganze verbessern und vervollkommnen und dann werden die Rosen nicht mehr nur in Knospen sein, sondern voll erblüht. Das war der Plan. Da sie 2 Jahre nach Veröffentlichung dieser Gedichtsammlung verstorben ist, ist es bei dem sozusagen bei diesem poetischen Vermächtnis dann geblieben.
Die höheren Mächte haben nicht gewollt, dass diese Knospen zum Blühen kommen.
Vielleicht, naja, es wäre schon, ja, das sehe ich, es wäre schon interessant gewesen, was bei längerer Lebenszeit, was man dort noch hätte erwarten können, was noch herausgekommen wäre, auch unter dem Vorzeichen sich wandelnder literarischer Moden und Strömungen, wenn es auf die Mitte des 18. Jahrhunderts dann zugeht und vielleicht darüber hinaus. Sie hätte ja gute Chancen gehabt, 60, 70 Jahre alt zu werden vielleicht, also sie hätte bis in die Goethezeit hinein im Grunde genommen leben können und das wäre sicher schon spannend, ob sie sozusagen den literarischen Wandel mitgemacht hätte oder ob sie bei dem geblieben wäre, was sie von Jugend an sozusagen als die Leitsterne am poetischen Himmel gesehen hat.
Herr Dr. Lutschei, die literarische Arbeit, das literarische Schaffen von Sidonia Hedwig Zeunemann ist also nicht nur in Erfurt bekannt geworden, sondern auch über die Grenzen Thüringens hinaus hat man ihr Werk geachtet und sie hat also auch eine entsprechende Auszeichnung bekommen. Das war die Poeta Laureata, die vor ihr schon einer bekommen hatte.
Den Erfurter Autoren Helmbold.
Oder Helmbold.
Helmbold ist ein gekrönter Dichter.
Ja, stimmt.
Stenger nicht, nee, soweit nicht ich mir erinnere. Stenger.
Nee, Helmbold, ja.
Aber Helmbold ist ein gekrönter Dichter. Vielleicht zunächst mal noch ganz kurz, wenn man so in diese Gedichtsammlung hineinguckt, was kann man da erwarten sozusagen? Im Grunde genommen ein typisches Werk der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in dem die sogenannte Gelegenheitsdichtung, also Dichtungen, die zu ganz konkreten Anlässen entstanden sind, immer noch das literarische Feld dominieren. Und das pflegt auch Sidonia Hedwig Zeunemann. Man würde also finden, wenn man nur mal auf den Aufbau guckt, es beginnt wie immer in solchen Sammlungen dieser Zeit mit geistlichen Gedichten. Das ist der höchste, der wichtigste Gegenstand, den man bedichten kann, Gott, die Heilige Schrift und so weiter. Damit beginnt das mit Passionsbetrachtungen, mit Stücken zu Weihnachten, über den Schöpfer der Welt, Pfingstgedanken und so weiter. Also das steht am Beginn, die geistlichen Dichtungen. Dem schließen sich an schon Gedichte, die auf konkrete Gelegenheiten reflektieren, nämlich an erster Stelle die Leichengedichte, also Trauergedichte zu Begräbnissen. Danach kommen die Hochzeitsgedichte. In den Leichen- und in den Hochzeitsgedichten und auch in den anschließenden Gedichten, die zu also Glückwunsch und Lob und Ehrengedichte, lernt man eine ganze Menge Personen aus der Erfurter Gesellschaft kennen, die Zeunemannin also mit Gedichten bedacht hat. Und ganz zum Schluss gibt es sogenannte vermischte Gedichte, wo also aus unterschiedlichen Themenbereichen Dichtungen zusammengestellt sind, Sendschreiben, Epigramme, Madrigale und so weiter. Also das ist so der Umkreis oder das Umfeld an Dichtung, was man da erwarten kann. Das ist sicher noch geprägt von der barocken Literatur auch. In poetologischen Gedichten, also in denen die Zeunemannin reflektiert über die Quellen ihres Schreibens sozusagen, kommen die namhaften Autoren des 17. Jahrhunderts vor als Vorbilder, auch an Erfurter natürlich wie Stieler. Aber der große Leitstern sozusagen, dem sie folgt, ist ein Autor, der einen Übergang markiert aus dem späten Barock in die frühe Aufklärung hinein. Das ist Johann Christian Günther. Der war für sie das große Vorbild. Der ist noch jünger gestorben als sie selbst. Der ist nur 23 Jahre alt geworden. Daran orientiert sie sich und das kann man in den Gedichten im Grunde genommen auch verfolgen. Aber zurück zu der Frage der überregionalen Bekanntheit. Das ist auch interessant, dass die Zeunemannin schon sehr früh auch außerhalb Erfurts und außerhalb Thüringens Aufmerksamkeit erregt. Beispielsweise die hamburgischen Berichte von neuen Gelehrten, später heißt das neueste Gelehrten Sachen, also ein in Hamburg erscheinendes Periodikum, weist auf diese Dichterin hin und druckt auch Gedichte von ihr ab und würdigt sie auch nach ihrem Tod. Hier in der näheren Umgebung wird sie beispielsweise gedruckt in den thüringischen Nachrichten von gelehrten Sachen. Es gibt schon Kreise, die auch das respektieren und also Texte von Frauen in ihren Zeitschriften beispielsweise drucken.
Natalie Duncan ist nun an der Reihe mit »Sky is Falling«.
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Im Bibliotheksdialog widmen wir uns heute der Schriftstellerin Sidonia Hedwig Zeunemann, geboren 1711 in Erfurt.
Herr Dr. Lutscheid, hat die Frau Zeunemann in der Männerwelt so viel Eindruck hinterlassen, dass sie also hohe Anerkennungen bekommen hat? Hat sich da im Denken der Männer zumindest zeitweilig etwas getan, um diese Frau in ihrem Wirken anzuerkennen?
Ansatzweise kann man das so sagen. Eine hohe Ehrung, auf die sie anspielen, ist im Jahr 1738 die Krönung zur Poeta Laureata gewesen, also die Erhebung in den Stand der gekrönten Dichter. Das betrifft im deutschsprachigen Raum ganz wenige Frauen. Im 17. Jahrhundert einige Damen, die dem Pegnesischen Blumenorden angehörten, Pegnitz-Schäferinnen, die sind gekrönt worden. Unmittelbar in ihrer Zeit hat es in Wittenberg eine Dichterinnenkrönung gegeben, und zwar ist da Christiana Mariana von Ziegler zur Dichterin gekrönt worden und kurze Zeit darauf dann also Sidonia Hedwig Zeunemann. Das Außergewöhnliche bei ihr ist, dass die Krönung vorgenommen wird von einer Institution. Sidonia Hedwig-Zeunemann ist von der gerade eröffneten Universität in Göttingen zur Dichterin gekrönt worden. 1737 hat der Lehrbetrieb an der Göttinger Universität begonnen. Und die Universität hat sie zum einen in Anerkennung ihrer poetischen Leistungen zur gekrönten Dichterin erhoben, zum anderen hat aber auch eine Rolle gespielt, dass Sidonia Hedwig-Zeunemann ein Gratulationsgedicht geschrieben hat auf die neu eröffnete Universität, und das hat die ganze Sache natürlich befördert. Natürlich ist die Zeunemannin bei dem Krönungsakt in Göttingen nicht zugegen gewesen. Also das war nicht vorstellbar, sondern ein männlicher Stellvertreter sozusagen hat die Krönungszeremonie sozusagen in Göttingen besucht, ein reußischer Graf. Das Ganze hat am 3. Januar 1738 stattgefunden, und das Diplom, die Ernennungsurkunde hat dieser Graf Heinrich der 11. Reuß dann wenige Tage später am 11. Januar 1738 nach Erfurt gebracht. Im Rathaus, im Erfurter Rathaus, ist der Zeunemannin dann dieses Diplom überreicht worden. Also da sieht man, das Ganze hat Grenzen. Die Universität ist schon bereit, einer Frau zuzuerkennen, außergewöhnliche literarische Leistungen. Aber dass sie in den Räumlichkeiten einer Universität auftritt als Frau, das ist nicht vorstellbar. Und deswegen wird das auf diese Weise gehandhabt. Die Zeunemannin hat diesen Titel sehr selbstbewusst verwendet in ihren zukünftigen Veröffentlichungen. Auch diese große Sammlung Poetische Rosen in Knospen, da nennt sie sich gleich Sidonia Hedwig-Zeunemannin, kaiserlich gekrönter Poetin, Poetische Rosen in Knospen.
Dr. Lutscheid, wenn man die Werke von der Zeunemannin heute liest, mit welchen Vorstellungen und Erwartungen muss man da herangehen? Findet man Zugang zu der Sprache, findet man Zugang zu der Sichtweise, wie die Zeunemannin bestimmte Dinge beschreibt, oder ist das für einen ungeschulten, ungeübten Leser doch eine zu große Herausforderung?
Also zu große Herausforderung würde ich nicht sagen. Es ist natürlich ungewohnt. Ungewohnt ist für uns alles mindestens, was älter als 100 Jahre ist im Bereich der Literatur. Vielleicht fängt das sogar noch früher an, und vielleicht haben manche heute auch Schwierigkeiten, einen Text von Thomas Mann zu lesen, der jetzt 60, 70 Jahre alt ist. Verständnis oder eine Einfühlung ist immer möglich, in jeder Art von Literatur aus jedem Jahrhundert. Man muss es wollen, man muss das Interesse mitbringen, und man muss sich klar machen, dass man es aus dem Kontext der Zeit heraus lesen muss, die natürlich andere Vorstellungen hat als unsere Gegenwart. Und man wird in den geistlichen Gedichten beispielsweise auf eine tiefe und verinnerlichte und im Fall der Zeunemannin wohl auch pietistisch gefärbte Frömmigkeit treffen, die uns heute vielleicht ein bisschen fremd ist, aber für das frühe 18. Jahrhundert etwas ganz Typisches, etwas ganz Geläufiges. Ich denke, dass man durchaus, wenn man sich einlässt auf diesen Zeitkontext, diese Texte mit Gewinn lesen kann, auch unter sozialgeschichtlichem Aspekt, unter personengeschichtlichem Aspekt, was die Gesellschaft hier in Erfurt angeht, in den Gedichten der Zeunemannin sehr schöne Naturschilderungen auch. Also all das sind Dinge, die ganz sicher für einen heutigen Leser auch diese Texte durchaus interessant machen. Und ich würde das immer empfehlen. Es kann natürlich sein, dass man nach drei Seiten sagt, also da finde ich keinen Zugang. Aber man sollte es versuchen zumindest. Und vielleicht gibt es ja Aha-Erlebnisse und das Empfinden, dass man da doch ganz gut vielleicht als Leser bedient ist.
Die Frau Zeunemannin muss dann ein tragisches Ende hinnehmen. Hat sie sich zu viel zugemutet? Sie ist also auf dem Weg nach Ilmenau bei Plaue in der Gera, an der hochwasserführenden Gera, ertrunken. Da gibt's verschiedene Darstellungen. Sie ist wohl von einem Steg abgeglitten. Ob sie auf dem Pferd gesessen hat, weiß man gar nicht, oder? Ich vermute mal.
Also das wird vermutet, dass sie auf dem Pferd gesessen hat und dass wohl auch dieser Steg durch das Hochwasser schon beschädigt war. Der ist wohl dann auch weggerissen worden durch das Hochwasser. Und sie muss ganz offensichtlich vom Pferd dann ins Wasser gefallen sein. Man kann sich's ja schwer vorstellen bei der Gera, dass man da ertrinkt, aber in der Hochwasserführenden und wenn man nicht schwimmen kann. Also sie konnte mit Sicherheit nicht schwimmen. Und es wird gesagt, tragischerweise kam hinzu, dass sie an diesem Tag keine Männerkleider getragen hat, sondern im Kleid auf dem Pferd saß. Und dieses Kleid hat sie natürlich extra noch behindert. Dann als sie im Wasser, also das wird vermutet zumindest, denn sie ist in diesem Kleid dann gefunden worden. Einige Zeit später erst, 5 Tage später erst, angespürt worden sozusagen. Und man wusste zunächst auch nicht, wer diese Frau ist, hat es dann aber identifizieren können. Und deswegen ist sie dann auch in Plaue begraben worden. Nicht in Erfurt, sondern in Plaue.
Und da gibt's auch heute noch einen entsprechenden Grabstein.
Es gibt einen Gedenkstein, Grabstein. Man hatte irgendwann auch so ein Gedächtnismal errichtet in den 1930er Jahren, glaube ich. Das ist aber abhanden gekommen, das existiert nicht mehr. Aber es gibt auf dem alten Plauer Friedhof einen Gedenkstein, der an die Zeunemannin erinnert.
Herr Dr. Lütscheid, vielen Dank für diese Informationen. Wir hören uns demnächst wieder.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, freue mich auf das nächste Mal.
Das war der Bibliotheksdialog für den Monat Juni. Wir melden uns wieder am 4. Donnerstag im Juli mit einem Vertreter der Spätaufklärung, Christian Friedrich Timme. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.